Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Zunächst nochmal ganz herzlichen Dank den Gruppen der Sonntagsschule, dass die uns die Lieder gesungen haben unter Psalm 150. Hatte natürlich den aufmerksamen Beobachtern wird es nicht entgangen sein, seinen thematischen Bezug, das Thema des Ernteschmucks dieses Jahr zum Erntedankfest ist ja auch mit dem Lobpreis, dem musikalischen Lobpreis unseres Schöpfers verbunden, an den vielen Musikinstrumenten zu sehen. Und das ist ja auch das Thema von Psalm 150, hat hier auch die Brücke geschlagen. Das Thema heute heißt, Gott sorgt für uns. Und der Text steht in 1. Könige 17, die Verse 1 bis 16. 1. Könige 17, 1 bis 16. Ich lese ihn heute allerdings nicht vor, um insbesondere auch den Kindern nicht die Spannung an der Geschichte zu nehmen, damit die gleich wissen, wie es am Ende ausgeht, sondern ich werde das, was dort berichtet ist, im Rahmen der Predigt erzählen. Aber wer will, darf natürlich gerne 1. Könige 17 direkt auch mitlesen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Kinder, wir feiern heute das Erntedankfest. Erntedank ist jedes Jahr ein ganz besonderes Fest zur Ehre Gottes. Wir freuen uns, dass Gott uns mit allem versorgt. Wir haben einiges davon vorne liegen, dass er uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Und dafür loben und preisen wir ihn. Die Menschen heute vergessen das ja schnell, dass alles, was an Essen und Trinken auf dem Tisch steht, aus der Hand Gottes kommt. Die meisten leben ja nicht mehr direkt von dem, was sie auf den Feldern oder im Garten ernten, sondern wir kaufen unsere Lebensmittel beim Bäcker und Metzger, beim Lidl und beim Marktkauf oder wo auch immer. Aber wenn Gott auf den Äckern und Feldern und in den Gärten nichts wachsen lässt, dann können wir uns mit allem Geld der Welt nichts zu essen kaufen. Auf den Feldern oder im Garten ernten, sondern wir kaufen unsere Lebensmittel beim Bäcker und Metzger, beim Lidl und beim Marktkauf oder wo auch immer. Aber wenn Gott auf den Äckern und Feldern und in den Gärten nichts wachsen lässt, dann können wir uns mit allem, dass es nur ganz wenig zu ernten gibt. Meistens lässt Gott es dann aber in den folgenden Wochen und Monaten doch noch ausreichend und kräftig regnen und hinterher fällt die Ernte doch nicht so schlecht aus, wie befürchtet. Aber manchmal ist es auch anders. Die Bibel erzählt uns, wie es vor langer Zeit einmal 3,5 Jahre lang nicht geregnet hat. 3,5 Jahre lang. Dass es so lange nicht geregnet hat, hat natürlich einen bestimmten Grund gehabt. Die Menschen hatten damals Gott sehr zornig gemacht. An mehreren Stellen hatten sie im Land Stierbilder aufgestellt. So ungefähr haben die ausgesehen. Und sie sagten, das ist unser Gott. Und so beteten sie diese Stierbilder an und nicht mehr Gott. Außerdem hatte Israel damals einen König, der ein sehr gottloser Mann war. Der hieß Ahab. Und Ahab heiratete gegen Gottes klares Gebot und gegen Gottes Willen eine Ungläubige, eine heidnische Frau. Und diese Frau Isebel brachte nun ihre Götter Aschera und Baal mit ins Land Israel. Und sie überredete Ahab darüber hinaus noch, dass er für diese Götter in Israel, also im Land, das Gott seinem Volk geschenkt hatte, überall Tempel und Altäre für Baal und Aschera aufbauen ließ. Und sie bezahlte viele hundert Priester mit ihrem eigenen Geld, damit sie dort den Göttern dienten. Und so wurde fast das ganze Volk Israel zum Götzendienst verführt. Meistens wurden diese Heiligtümer für die Baal und Aschera auf irgendwelchen Bergen aufgebaut. Man kann es hier ein bisschen sehen auf dem Bild. Und dahin sind nun die Menschen gepilgert. Dort brachten sie ihre Opfer dar und beteten diese selbstgemachten Statuen an. Baal und Aschera waren Fruchtbarkeitsgötter. Besonders Baal galt als Regen- und Wettergott. Und man meinte, Baal und Aschera hätten die Macht dafür zu sorgen, dass auf der Erde alles wachsen und gedeihen kann. Und wenn man sie recht anbetet, dann bekommen Tiere und Menschen genug Babys, genug Nachwuchs und dann regnet es jedes Jahr reichlich und es gibt Frucht und Ernteerträge in Hülle und Fülle. Und nur noch wenige Menschen in Israel glaubten an den wahren Gott. Und deshalb schickte Gott eines Tages seinen Propheten Elia zu König Ahab. Wir sehen da auf dem Bild links den Elia, in der Mitte den Ahab, rechts sitzt die Isabel. Und Elia hatte dem Ahab eine Botschaft auszurichten, im Namen Gottes. Er sagte, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, läge in Hülle und Fülle. Und nur noch wenige Menschen in Israel glaubten an den wahren Gott. Und deshalb schickte Gott eines Tages seinen Propheten Elia zu König Ahab. Wir sehen da auf dem Bild links den Elia, in der Mitte den Ahab, rechts die Wochen hinweg den Regen, der Tau, der sich vom Mittelmeer nachts sammelt und dann die Erde wenigstens ein bisschen feucht macht. Und Gott lässt ausrichten, sogar dieser Tau soll über Jahre hinweg ausbleiben. Gott hat dem Götzendienst in Israel damit den Kampf angesagt. Jetzt darf die Gemeinde mal ein bisschen mitdenken, warum straft Gott sein Volk auf diese Weise? Er hätte ja auch Feuer vom Himmel fallen lassen können oder Heuschreckenschwärme schicken, die über das Land herfallen und die Ernte wegfressen. Warum sagt er ausgerechnet, es soll nicht mehr regnen? Bei der Julie arbeitet es schon gewaltig im Gehirn. Ich sehe es, gleich qualmt. Denkt mal an das, was ich gerade gesagt habe. Was für Götter waren denn Aschera und Baal? Regengötter, Fruchtbarkeitsgötter. Und genau da legt Gott den Finger auf die wunde Stelle und sagt, so, jetzt sollen die mal zeigen, was sie wirklich können. Ja, wenn ich sage, es geht nichts mehr, dann werden wir sehen, ob Baal und Aschera sagen können, die Macht haben, es geht doch noch was. Und Gott sagt, ich lasse es nicht mehr regnen. Dann wollen wir mal sehen, was Baal kann. Jetzt muss ich zeigen, wenn ich, der eine lebendige Gott, sage, es regnet nicht mehr, kann euer Baal es dann doch noch regnen lassen. Wer ist mächtiger? Darum geht's. Der Gott Israels oder Baal, den ihr da auf euren Höhen anbetet. Elia hat allerdings die Antwort auf diese Frage nicht bei Ahab abgewartet. Das wäre viel zu gefährlich gewesen, denn Isabel ließ mit den Propheten Gottes in der Regel kurzen Prozess machen. Wenn sie sie erwischen konnte, hat sie sie einsperren oder gleich umbringen lassen. Deshalb hat Gott zu Elia gesagt, geh aus diesem Land weg, über den Jordan hinüber zum Bach Grit. Das ist zwar das Bächlein Jabok, der auch in der Bibel vorkommt, aber so ähnlich sah es am Bach Grit auch aus, beide Ostjordan-Bächlein. Dort konnte sich Elia gut verstecken und man blieb dort eine Zeit. Derweil lief in Israel die spannende Machtprobe. Würde es regnen? Wochen vergingen, Monate vergingen, es fiel kein Tropfen Wasser. Gott hatte sagen lassen, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt. Er sagte den Israeliten damit, ich lebe wirklich. Das ist da der Unterschied, nicht wahr? Der Gott Israels lebt, die Baals Statuen, die sie auf ihren Höhen und Heiligtümern aufgebaut haben, das waren ja tote Figuren. Verrückt übrigens, dass es heute auch noch Menschen gibt, die an solche Figuren glauben. Man denkt gar nicht, in wie viel Läden es heute irgendwelche Baals und sonstigen Statuen zu kaufen gibt, wie viele Leute sich sowas in ihre Wohnzimmer, auf ihre Schreibtische, in ihre Gärten stellen. Die Sportinteressierten haben es mitbekommen, sogar in München beim FC Bayern im Leistungszentrum ließ der neue Trainer die ganze Anlage und Heiligtümern aufgebaut haben. Das waren ja tote Figuren. Verrückt übrigens, dass es heute auch noch Menschen gibt, die an solche Figuren glauben. Man denkt gar nicht, in wie viel Läden es heute irgendwelche Baals und sonstigen Statuen zu kaufen, bei der Bundesliga zu gewinnen oder eine gute Ernte heimzubringen. Nein, Gott sagt, so wahr der Herr lebt, der eine, wirkliche, der kein Götzenbild ist, nicht tot ist. Und er sagt damit, denkt doch mal nach, wer hat denn euren Vater Abraham von mehr als 1000 Jahren berufen und ihm dieses Land verheißen? Wer hat euch denn zu einem großen Volk werden lassen? Wer hat euch aus der schrecklichen ägyptischen Sklaverei befreit? Wer hat euch durchs Schilfmeer geführt und dafür gesorgt, dass die Horden des Pharao, die hinterherkommen, im Roten Meer untergehen? Wer hat euch 40 Jahre lang durch die Wüste begleitet, euch Tag um Tag mit Manna vom Himmel ernährt und Wasser aus dem Felsen fließen lassen? War das Baal? War das Aschera? Nein. Und wer hat mit euch gekämpft, dass ihr die mächtigen Kanaaniter mit ihren gewaltigen Städten und ihren Waffen besiegen konntet und dieses Land einnehmen. Das war ich, der eine lebendige und wahre Gott. Ich habe das alles getan. Der Gott, auf den eure Väter Abraham, Isaak und Jakob vertraut haben. Und ich, der lebendige Gott, sage, es soll nicht mehr regnen. Und dann werdet ihr sehen, euer Baal kann nichts dagegen tun. Und das ist damit verbunden, ja, die Einladung an das Volk Israel, kehrt doch um zu mir. Vertraut mir wieder. Ich liebe euch doch und will für euch da sein. Aber kommt zu mir. Wie ging's derweil Elia? Der saß einsam am Bach Krit, gut versteckt, Wasser war auch da. Aber was sollte er essen? Gott hat ihm versprochen, ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Versetzt euch mal in die Lage des Elia, klingt das nicht recht abenteuerlich? Raben sollen ihm zu essen bringen. Nicht, dass die zufällig mal einen Brocken Brot im Vorbeifliegen verlieren, das könnte ja noch sein. Nein, sondern zuverlässig sollen sie ihm jeden Abend und jeden Morgen Brot und Fleisch bringen. Können wir das glauben? Gott ist der Herr über die ganze Natur. Und so wie er den Wolken gebieten kann, dass sie nicht regnen, und so gebietet er auch den Raben, und sie müssen gehorchen. Denn Gott ist der Herr. Und so saß Elia am Bach Krit und hat gewartet. Und tatsächlich, sie kamen, die Raben. Jeden Morgen und jeden Abend kamen sie, genauso wie Gott es versprochen hatte. Jeden Morgen und jeden Abend brachten sie Elia Brot und Fleisch. Wo hatten sie das denn her? Das sagt uns die Bibel nicht. Und zwar aus einem guten Grund. Das merken wir immer in der Bibel. Der Bibel geht es nicht darum, spannende Geschichten zu erzählen, die uns in alle möglichen Geheimnisse hineinführen, sondern der Bibel geht es darum, eine wichtige Botschaft zu vermitteln. So war's, und die wichtige Botschaft ist, Gott sorgt für den Elia. Manche Leute meinen ja heute, das wäre in der Bibel nicht so wichtig, dass diese Geschichten genauso passiert sind. Hatten wir gestern Abend im Kreisung Erwachsener auch. Anfang Lukas-Evangelium wird das ganz deutlich. Und die Menschen behaupten, das ist gar nicht so wichtig. Denn die Geschichten sind ja nur erzählt worden, damit die Menschen auf Gott vertrauen. Und allein darauf kommt es ja an, dass sie an Gott glauben. Das hört sich im ersten Moment vielleicht gut an. Aber warum ist das ganz großer Blödsinn, Botschaft zu vermitteln? So war's, und die wichtige Botschaft ist, Gott sorgt für den Elia. Manche Leute meinen ja heute, das wäre in der Bibel nicht so wichtig, dass diese Geschichten genauso passiert sind. Hatten wir gestern Abend im Kreisung Erwachsener auch. Anfang Lukas-Evangelium wird das ganz deutlich. Und die Menschen behaupten, das ist gar nicht so wichtig. Denn die Geschichten sind ja nur erzählt worden, damit die Menschen auf Gott vertrauen. Und allein darauf kommt es ja an, dass sie an Gott glauben. Das hört sich im ersten Moment vielleicht gut an. Aber warum ist das ganz großer Blödsinn? Wenn Gott den Elia damals nicht wirklich versorgt hat, können wir uns dann heute darauf verlassen, dass er für uns sorgt? Sollen wir auf Gott vertrauen wegen einer erfundenen Geschichte, hatte es ein Neues an und das war vom allerfeinsten Leinen. Da sammelte es die Taler ein und war reich für seinen Lebtag. Das Märchen war also fromm, das Mädchen. Es hat Gott vertraut. Aber wer von uns ist deshalb, weil dieses Märchen erzählt wird und weil er es kennt, schon mal nachts ohne oder vielleicht auch mit Hemdchen in den Garten gegangen und hat gewartet, bis die Sterne als Goldtaler vom Himmel fallen? Vermutlich niemand. Ich habe es auch nicht vor in der nächsten Zeit. Warum? Wir wissen alle, es ist ein Märchen. Und ein Märchen ist eine nette Geschichte, erzählt man den Kindern zum Einschlafen vielleicht. Aber ein Märchen ist eben nicht mehr als eine nette Geschichte. Ein Märchen hat mit meinem Leben nichts zu tun. Es hat keine Bedeutung, ist ja nur erfunden, hat mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun. Und genau so wäre es, wenn die Geschichten der Bibel nicht wirklich passiert wären. Wären es schöne Geschichten, aber sie hätten mit uns nichts zu tun. Wir könnten sie lesen oder auch nicht. Hätte keine Auswirkung. Und so ist es auch mit dem Leben der Menschen, die solchen Unsinn erzählen, dass es darauf nicht ankäme. Jesus hat, wenn man ihr Leben anguckt, dann merkt man, Jesus hat für ihr Leben keine wirkliche Bedeutung. Ihr sogenanntes Christsein ist ein schwaches, kraftloses, ja letztlich ein lebloses Ding. Sie vertrauen nicht wirklich darauf, dass Gott in ihr Leben eingreift. Sie halten es ja für Erzählungen, nicht für Wirklichkeit. Die Bibel aber gibt uns Berichte von Ereignissen, die wirklich geschehen sind. Und deshalb lesen wir in der Bibel. Sie halten es ja für Erzählungen, nicht für Wirklichkeit. Die Bibel aber gibt uns Berichte von Ereignissen, die wirklich geschehen sind. Und deshalb lesen wir in der Bibel. Und deshalb kommen die Kinder zum Kindergottesdienst und wir treffen uns hier am Sonntag zum Erwachsenengottesdienst. Dem Elia war, so ist er auch mit mir. Und so wie Elia Gottes Hilfe erfahren hat, so kann ich mich darauf verlassen, dass ich auch Gottes Hilfe erfahren darf. Und Elia hatte Gott schon bald wieder nötig. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Die Raben kamen jeden Tag zuverlässig, wie es Gott gesagt hatte. Tja, aber es hat jetzt schon monatelang nicht mehr geregnet. Und langsam trocknete das Bächlein Krit aus. Und schon bald würde da kein Tropfen Wasser mehr fließen. Also, und der Mensch muss ja noch mehr, als er das Essen braucht, braucht er das Trinken, damit er nicht verdurstet. Und da redete Gott wieder zu Elia. Er hat den Elia am Bach Krit auch nach vielen Monaten nicht vergessen. Er sagt ihm, geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, das war im Ausland, nördlich von Israel, dort habe ich einer Witwe geboten, dass sie für dich sorgt. Manchmal hat Gott schon sonderbare Ideen. Was denken wir, ob eine Witwe wohl ein idealer Gastgeber ist? Denken wir mal kurz nach, hat eine Witwe in der Regel sehr viel Geld, wenn kein Mann mehr da ist, der verdienen geht? Damals haben die Frauen selten verdient. Nein. In der Regel sind Witwen ja umgekehrt dringend darauf angewiesen, vor allem damals, dass sie andere Menschen haben, die für sie sorgen, die sie nicht vergessen. Da war kein Überfluss da, um noch anderen abzugeben. Sind wir mal gespannt, was Gott da vorhat. Elia macht sich also auf den Weg. Nach tagelangem Marsch kommt er in Zarpat an, er geht durchs Stadttor und da sieht er eine Witwe, die Holz aufliest mit ihrem Sohn. Elia spricht sie an. Der Geist Gottes zeigt ihm, das ist die Frau, die ich vorbereitet habe. Und er sagt zu ihr, hol mir doch ein wenig Wasser. Kommt er in Zarpat an, er geht durchs Stadttor und da sieht er eine Witwe, die Holz aufliest mit ihrem Sohn. Elia spricht sie an, der Geist Gottes zeigt ihm, das ist die Frau, die ich vorbereitet habe. Und er sagt zu ihr, hol mir doch ein wenig Wasser. Die Witwe macht sich auch gleich auf den Weg und Elia ruft noch hinterher und bring mir auch gleich noch ein bisschen Brot mit. Offensichtlich hat er der Witwe schon erzählt, dass Gott ihn zu ihr geschickt hat. Denn die Witwe antwortet ihm jetzt, so wahr dein Gott lebt, ich habe kein Brot zu Hause. Ich habe nur noch eine Handvoll Mehl und einen Schluck Öl. Und jetzt habe ich gerade mit meinem Sohn ein bisschen Holz zusammengesammelt. Und jetzt will ich mir mit meinem Sohn noch einen letzten Bissen Brot backen und dann werden wir sterben. Dann habe ich noch nicht mal für sich selber genug gehabt. Soll Elia jetzt mit den beiden zusammen verhungern? Aber Elia sagt der Frau, fürchte dich nicht. Denn so spricht der Herr, das Mehl soll nicht ausgehen und der Ölkrug wird nicht leer werden, bis auf den Tag, an dem es der Herr wieder regnen lassen wird. Also das mit dem Raben, das war ja schon recht abenteuerlich. Das erlebt man nicht alle Tage. Aber habt ihr schon mal gesehen oder gehört, dass man aus einem Topf rausnimmt, und es wird nie weniger. Ich bin mir sicher, das hat niemand von uns erlebt. Es kann nach den Gesetzen der Natur gar nicht sein. Denn wenn man was rausnimmt, dann ist weniger drin, als vorher war. Ganz klar. Und wenn man viel rausnimmt, dann ist am Ende nur noch wenig drin. Und der Ölkrug der Witwe, der war schon fast ganz leer, nur noch ein paar Tropfen waren drin. Und im Mehlfass konnte man schon den Boden sehen. Was heißt den Boden? Man sah eigentlich nur den Boden. Und gerade noch ein ganz kleines bisschen Mehl, das die Witwe zusammenkratzen konnte, damit sie wenigstens eine Handvoll noch zusammenbekam. Und dann war finito. Aus, Schluss, Ende. Aber die Witwe geht und tut, was Elia gesagt hat. Sie kratzt dieses letzte bisschen Mehl zusammen und gießt die letzten Tropfen Öl dazu, backt Brot für Elia, für ihren Sohn und sich selbst. Und sieh da, in dem Mehlfass ist immer noch Mehl. Und im Ölkrug ist immer noch Öl. Genauso viel oder noch mehr wie vorher. Und am nächsten Tag backt sie wieder Brot. Und am Tag danach und noch einen Tag danach und noch einen Tag danach backt sie immer noch Brot. Und tatsächlich, das Mehl wird nicht weniger und das Öl im Krug auch nicht. Wir hatten es schon gehört. Gott ist der Herr über die ganze Natur. Und so wie er sagt, es wird nicht mehr regnen und es regnet nicht, wie er den Raben sagt, ihr fliegt dahin und bringt dem Elia Essen, so sagt er dem Mehl und dem Öl, ihr dürft nicht weniger werden. Gott steht über den Gesetzen der Natur. Das ist großartig. Und deshalb ist ihm kein Ding unmöglich, auch nicht in unserem eigenen Leben. Und so bleibt es bei der Witwe. All die Jahre, in denen es nicht regnet, eine Handvoll Mehl und ein paar Tropfen Öl reichen für die Witwe, für ihren Sohn und für Elia. Und sie haben jeden Tag mehr als genug zu essen und werden alle Tage satt. Nochmal eine spannende Frage. Warum hat Gott den Elia nicht zu einem reichen Großbauern geschickt, sondern zu dieser armen Witwe? Hat jemand eine Idee? Weil er beiden helfen wollte, nicht nur dem Elia, sondern auch dieser Witwe. Beide sollten die großen Wunder Gottes erleben. Beide sollten erkennen, dass er der eine lebendige und allmächtige Gott ist. Beim reichen Großbauern den Elia durchbringen, das hätte der Baal auch geschafft. Da hätte es die Hilfe des Baal ja gar nicht gebraucht. Der reiche Großbauer hätte genug gehabt. Aber die Witwe hatte nicht genug. Und da zeigt sich, dass sie beide nicht von dem leben, was sie haben, sondern allein aus der Güte und der Gnade Gottes jeden Tag. Und beide sollen dadurch ja auch im Vertrauen auf den Herrn gestärkt werden, genauso wie wir heute. Weil wir diese Geschichte hören und weil wir wissen, sie ist kein Märchen, wie das vom Sterntaler, sondern es ist wirklich so geschehen. Und deshalb dürfen wir uns heute von ganzem Herzen auf den Herrn verlassen und darauf, dass er der eine lebendige und allmächtige Gott ist. Beim reichen Großbauern den Elia durchbringen, das hätte der Baal auch geschafft. Da hätte es die Hilfe des Baal ja gar nicht gebraucht. Der reiche Großbauer hätte genug gehabt, aber die Witwe hatte nicht genug. Und da zeigt sich, dass sie beide nicht von dem leben, was sie haben, sondern allein aus der Güte und der Gnade Gottes jeden Tag. Und beide sollen dadurch, die traurig sind, vielleicht niedergeschlagen, die dürfen wissen, Gott liebt mich. Er ist bei mir. Er lässt mich keinen Augenblick allein. Er sorgt für mich. Ich kann mich ganz fest auf ihn verlassen. Jeden Tag. Und genau das wünsche ich auch uns allen, dass wir von ganzem Herzen auf Gott vertrauen. Dann werden auch wir erfahren, er ist der allmächtige Helfer und Heiland, ist der Herr über alle Dinge und er sorgt auch für uns. Und auch wir werden Wunder erleben, die Gott tut. Amen.